Der Robot sagt, er war es nicht. Ich glaube, er lügt mir ins Gesicht.
Cowboys siegen rundenweise. Und scheiße.
Der Cowboy sieht sein Esel nicht, doch er schießt die Feinde ins Gesicht. Explosionsfest, zerrutschen hin und her. Alle weg, bitte sehr.
Hallo und herzlich willkommen bei In die Fresse. Kluge Gedanken zu schönen Spielen. Alle zwei Wochen in eurem Podcatcher mit Dennis Kogel.
Hallo. Hallo.
Mein Name ist Markus Richter, ich moderiere diese Sendung heute und wir werden uns an die Hand nehmen und mit euch fröhlich durchs Land wandeln, durchs Land der kleinen, schönen Videospiele und dazu kluge Gedanken äußern, nicht ohne vorher zu erwähnen, dass man uns auf Steady unterstützen kann oder per Direktüberweisung, denn das macht uns fröhlich und euch auch, denn wenn die Podcaster fröhlich sind, dann hört sich der Podcast fröhlich an. Aber worum soll es heute gehen? Es soll heute darum gehen, und das konntet ihr auch erkennen, wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dass Dennis im Urlaub war.
Mhm. Das stimmt. Ich war im Urlaub. Ich war unterwegs in Slowenien. Das war sehr schön. Man kann Pasta mit Trüffeln essen. Das haben wir gemacht. Wir sind Zug gefahren und sind in den Seen gesprungen. Kann man sich auf Instagram anschauen.
Aber hast du auch Computer gespielt?
Ich habe tatsächlich sehr wenig Computer gespielt. Ich hatte nur mein Telefon dabei und eine PS Vita, die ich nicht angefasst habe, und ein Analog Pocket, den ich ein bisschen angefasst habe, vielleicht dazu nachher mehr. Aber ich war so ein bisschen raus aus großen Sachen und habe mich dann aber umso mehr darüber gefreut, dass eine kleine Sache rausgekommen ist, über die wir heute sprechen, nämlich Gancho, das neue Spiel von Arnold Rauers.
Tiny Touch Tales, der auch schon hier zu Gast war. Ich hingegen habe mich in die Untiefen der Chatbot-Diskussion hinabgestürzt und das wird gleich auf mehr als eine Art und Weise wahr. Es ging nicht um das Spiel Uncover the Smoking Gun, ein Spiel über Chatbots mit Chatbot. Aber das erklären wir jetzt am gleichen. Ich habe auch halluziniert. Das erklären wir jetzt am besten. Jesus Christ. Ich kann nicht mehr. Ah, ist schon wieder ruhiger. Sehr schön. Dennis.
Ja.
Also ich mach's kurz. Man soll immer erst sagen, worum es geht. Es geht jetzt um ein Spiel, was ein Detektivspiel ist, wo man aber mit ChatGPT-like Chatbots interagiert. Aber bevor ich alles erzähle, wie das geht, kennst du Krafton?
Ja, Krafton, der große Ketchup-Hersteller. Nein.
Fast.
Krafton, der Publisher oder der Entwickler von PUBG PlayerUnknown's Battleground, ja?
Yes, genau. Also die Firma, die hinter dem Spiel steht, wegen dessen Fortnite überhaupt erst die Welt erobern konnte. Also das war so ein Xerox Park Apple Ding, PUBG, das erste große Battle Royale dieser Dekade oder dieser Generation, und dann kam Fortnite und hat es sozusagen noch einmal umgekrempelt und mega groß gemacht. Aber genau, das ist Krafton und die haben eine Unterfirma, die heißt Relu Games, also auch Korea.
Habe ich noch niemals gehört.
Ich auch nicht.
Nie.
Und ich denke, das liegt daran, weil das deren Subcompany ist für, wir gucken mal KI und Gaming, was da so geht.
Ah, ich vermute Subfirma auch dann deswegen, weil GamerInnen jetzt nicht den Ruf haben, super offen eingestellt zu sein gegenüber KI und
technologischem Fortschritt.
Technologisch, nein. Ja. Ja,
ich glaube ja, schon, ich glaube schon, Gamer sozusagen, ne? Also es gibt sozusagen das Zelebrierte, wir möchten gerne, dass alles immer mehr Technik, mehr Explosion, mehr bunt hat, aber ich glaube so wertkonservativ.
Na, ich auch, aber ich würde das vielleicht ein bisschen ins, also man kann genug an Gamern kritisieren.
Ja.
Aber ich finde, in einer Sache finde ich diese Community ganz, ganz, ganz gut, weil sie in bestimmten Sachen ein gutes Gespür für totalen Bullshit hat, nämlich zum Beispiel auch, als es aus der ganzen Games-Community auch eine große Antipathie gegenüber NFT und irgendwie dem ganzen Quatsch gab. Mhm. Und das verspüre ich auch beim KI-Thema, weil ich bin da auch eher auf, vieles davon ist großer Bullshit. Das ist so mein Gefühl.
Genau. I have you know. Genau, I have you know. Ich muss daran denken, wir hatten das in Breitband, also der Sendung, für die wir beide arbeiten, beim Deutschlandfunk Kultur, hatten wir vor, ich will jetzt sagen, also einer größeren Anzahl an Wochen, vielleicht sogar Monaten, ein Interview mit jemandem, der zu dem Thema forscht und der meinte, also mit dem KI, das ist, da geht es ja ganz oft so um kreative Arbeit und verlieren Kreativlinge ihre Jobs und so weiter und so fort. Und er meinte aber, das eine Ding, was man sich gut vorstellen kann, ist, dass NPCs nicht mehr sozusagen hart geskriptet werden, sondern du baust quasi für jeden NPC so einen kleinen Chatbot und gibst dem seine Charakterbeschreibung quasi als Trainingsdaten. Also du machst sozusagen große Trainingsdaten, dass die überhaupt sozusagen diese Fähigkeit haben zum Chatten, und dann aber sozusagen gibst du denen Weltwissen, was den NPC beschreibt. Und dann hast du sozusagen, kannst du freier texten. Und literally, das hat er wirklich so in unserem Interview gesagt, und literally, das ist die Idee von Relu Games oder beziehungsweise von Uncover the Smoking Gun, was im Grunde genommen erstmal ein klassisches Whodunit-Detective-Story ist. Du spielst einen KI-Detektiv, das Ganze spielt in so einer 3D-Ego-Perspektiven-Grafik, die so cartoonisiert ist. Also hat mich sehr so an Telltale Adventures erinnert, jetzt nicht vom korrekten künstlerischen Stil, sondern sozusagen vom Production Value der dreidimensionalen Welt. Es ist sehr unblutig, du kommst immer an einen Mordort und das Opfer ist schon weg. Also du siehst manchmal noch den Kreideumriss auf dem Boden, aber sozusagen nichts Blutiges passiert. Und da sind dann halt 3 bis 4 KI-Roboter. Also es gibt sozusagen in dieser fiktiven Welt gibt es Roboter, die sind KI gesteuert, und die KI ist meistens, nicht immer, meistens sozusagen personifiziert, also nicht sozusagen so eine, ich fürchte, das kann ich nicht tun, Dave, HAL 9000 KIs, die irgendwo im Netz sitzen, sondern es gibt humanoide Robotergestalten und die haben einen KI-Kern. So, das sind dann die Verdächtigen und du musst dann rausfinden, wie sind sie da, also ne, wer war's, who done it? Und das machst du über 2 Sachen, nämlich einmal den Tatort absuchen. In der Regel ist es dann so, du findest Dinge, die du dann in Dialogen abfragen kannst, und meistens pro Level eine versteckte Tür, die dann nochmal neue Dialogoptionen dahinter freischaltet oder einen weiteren Roboter. Und dann sprichst du halt mit denen, und du sprichst mit denen wirklich im Chat.
Ich habe die Demo gespielt, man tippt wirklich Fragen ein. Also der erste Fall ist, da gibt es einen Industriemagnat, der alt ist und auf einmal gestorben ist, und die Verdächtige ist seine Ehefrau, die möglicherweise die Firma erben könnte, und dass sie wird verdächtigt, ihn vergiftet zu haben. Aber dann ist da noch ein Roboter im Vorraum, und dann gehe ich halt hin und sag dann, hallo, wer bist du denn? Und der Roboter sagt dann, hallo, ich bin Echo, und ich bin der Haushaltsroboter hier, und ich kümmere mich um den Haushalt.
Das sagt er nicht, aber okay.
So war es. Ich hab gefragt, was wer bist du und was machst du hier? Und bei mir war die Antwort, ich bin Echo, und ich kümmere mich um den Haushalt.
So, das ist eine witzige Sache. Das kann natürlich daran liegen, dass du es Demo gespielt hast. Weil hinter diesen Chatbots, wo du wirklich freie Textangabe, man kann stecken Chat-GPT-Likes. Also das sind, glaube ich, so Sub-Chat-GPTs. Du kannst ja zu OpenAI gehen und sagen, ich möchte nicht den großen Chat-GPT, sondern eine Chat-GPT-Instanz, die trainiert ist auf ein bestimmtes Fachgebiet. Und die haben halt dieses Ding gemacht, dass der Chat halt darüber läuft, aber die eine Persona haben. Und du merkst, dass du mit Chat-GPT redest, weil du tippst ein, dann dauert es ein bisschen und du hast so einen Wackelcursor. Und das ist halt einfach, der schickt die Anfrage zu OpenAI und kriegt das dann wieder zurück.
Genau das dachte ich, war sofort davon genervt. War so,
Ich fand das auch am Anfang, war ich so, boah, boy, wirklich. Und das, aber das hat sich so, also wie so manchmal so janky Spiele sind, ich habe mich dran gewöhnt.
Okay.
Also ich fand's dann irgendwann okay. Und jetzt frage ich mich gerade, ne, also halluzinieren die manchmal vielleicht auch? Weil manchmal erzählen die Quatsch und es ist für mich nicht so genau erkennbar, erzählen die programmierten Quatsch, also dass sie sozusagen von der Dramaturgie her dich auf die falsche Fährte locken sollen, oder erzählen die sozusagen ChatGPT Quatsch. Und bei dem Echo ist es nämlich so, das ist sozusagen ein KI-Roboter, der trainiert wurde aus den Erinnerungen des toten Sohns des Mordes.
Also im Spiel.
Genau, im Spiel.
Ja.
Und das ist eigentlich, also bei mir war das sozusagen nie in Frage gestellt.
Ach so, doch, bei mir war das dann ein Reveal für mich, weil zuerst frage ich ihn, also bei mir war das so, ne, man kommt hin und ich frage ihn, hä, was machst du denn hier? Er ist so, ich schmeiß hier den Haushalt. Und dann war ich so, aha. Und dann war ich so, okay, was genau und was genau machst du? Und dann war er so, basically kümmere ich mich darum, dass der Magnat überlebt. Ja, so, okay, bist du halt irgendwie der, ich dachte dann, okay, das ist dann irgendwie der Krankenpflegerroboter oder was auch immer. Und dann findet man dann irgendwie über ein Foto irgendwas anderes raus und denkt, ah ja, das ist der wurde trainiert aus den Erinnerungen des verstorbenen Sohnes. Und dann, wenn ich ihn dann darauf angesprochen habe, war er so, ja klar, ich bin sein Sohn, ja.
Witzig. Und das ist das, ja, aber das ist das wirklich das Interessante, sozusagen, es kommen wirklich Gespräche zustande. Also ich finde, also Adventure sind ja heutzutage oft sozusagen Klick. Ne, also du kriegst eine Frage, kannst dann aus 1 bis 8 Dialogoptionen irgendwie eine Antwort aussuchen. Und das ist halt wie so, man kann schon wirklich sagen, die nächste Stufe von Text-Adventure. Weil das war ja, die ersten Computerspiele waren ja Text-Adventures auch. Und die haben ja aber immer nur hart reagiert auf bestimmte Schlagworte. Und dann sind feste Dinge rausgekommen. Und hier ist es wirklich so, du kannst, jetzt KI-KritikerInnen werden aufs Dach springen, aber du kannst Gespräche führen. Es fühlt sich wirklich wie eine Verdächtigenvernehmung an. Das finde ich ganz spannend. Insbesondere führt das dazu, dass du sozusagen ein Gefühl für eine Lösung hast. Manchmal kann man es gar nicht beweisen, aber sozusagen aus diesen Gesprächsfetzen, aus diesen Chatfetzen kann man manchmal so, ich glaube, du bist es, ich glaube, du hast Dreck am Stecken. Und das fängt das Spiel auch ganz gut auf, weil du löst jeden Fall, indem du so ein Formular aufrufst und dann 3 bis 5 oder 6 Fragen beantwortest. Da steht also, wer war's, was war die Mordwaffe, und dann werden noch so Zusatzfragen gestellt. Und das kannst du beliebig oft probieren. Das fand ich sehr, sehr, sehr fröhlich, dass du sozusagen so ein bisschen raten kannst. Weil
Markus, ich muss kurz eine Metafrage stellen. Woher kommt eigentlich dieses fröhlich bei dir?
Es gibt, das habe ich bei irgendjemandem aufgeschnappt, also das ist ja so eine Memifizierung, die manchmal stattfindet. Also Leute verwenden Redewendungen und dann schleicht die sich so ein. Und ich finde, wir sind gesellschaftlich, aber auch im Umfeld immer sozusagen, es gibt sehr viele Worte, die sehr detailliert beschreiben, wie Dinge nicht gut sind. Und wenn Dinge gut sind, werden sie oft, wie soll man das sagen, also so kategorisiert und quantifiziert. Also es gibt ganz wenige Sachen, die im Prinzip einfach sagen, schön, ne? Es ist schön. Und schön ist aber auch schon wieder sozusagen, das hat eine Ästhetik und sowas. Und ich finde, wenn etwas fröhlich ist, ist das so, man muss dann nicht genau erklären können, warum ist das warum ist das sozusagen gut? Also welche Skripte in der Dramaturgie haben dazu geführt, dass ich dieses Spiel als gut bewerte, sondern es ist ein anderes Ding zu sagen, das macht ein gutes Gefühl. Das ist sozusagen, das ist etwas Fröhliches.
Okay, weil es hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil ich dachte, ist das irgendeine Psy-Op von dir, irgendwie bis ich es merke. Und ich war dann irgendwann an einem Breaking Point, wo ich dachte, warum, und war kurz dabei davor, dich bei der Gesellschaft für deutsche Sprache anzuzeigen. Aber
hast du das nie? dass sozusagen in deinem sozialen Umfeld wird so eine Vokabel verwendet und die schleicht sich dann in deinem Gehirn und dann fängst du die an zu sagen?
Nein. Nein, keine Ahnung, bestimmt. Aber mir fällt keine ein. Außer, warte mal, es gibt doch immer dieses Ding, was immer Radio, tatsächlich. Das sagen alle Radiomenschen, weil das so ein schön zu sagendes Wort ist. Und es regt mich auch ungemein auf, wenn Leute immer irgendwo tatsächlich unterbringen und es ist so, das sagt überhaupt nichts aus. Aber es ist okay.
Ist okay. Du machst das auch.
Ja.
Und ich stolper ein bisschen drüber, weil das ist ja so schlecht übersetzt. Also das ist ja so ein Englisch-Ding, also nicht schlecht übersetzt, das ist totaler Quatsch. Das ist ja so ein, ne, also die Englisch-Native-Spieler sagen ja, really? Mm. Tatsächlich. Mhm. Anyways, jetzt bin ich völlig okay. aus dem Konzept gekommen. Ach so, dieses Formularfeld. Genau, also fröhlich. Ne? Das ist sozusagen, ich muss jetzt nicht genau erklären, warum ich das toll finde, obwohl ich das wahrscheinlich auch noch gemacht habe oder machen werde. So, das ist einfach sozusagen eine Art zu sagen, das hat mir gute Laune gemacht und ich finde es ein cleveres Ding, das so einzubauen. Aber es wirft gleichzeitig auch Licht auf die Schattenseiten dieses Spiels. Weil es sich manchmal schon ganz schön zieht und dann will man eigentlich gar nicht mehr weiter irgendwie versuchen, Dinge so umzuformulieren. Und dann will man einfach die sozusagen, es gibt ja nur begrenzt viele Lösungen, die so ein Fall haben kann bei 3 oder 4 Verdächtigen. Und dann kann man das sozusagen da ein bisschen abkürzen.
Ja, also genau, diese Formularsache ist schon, hat sich, glaube ich, so ein bisschen etabliert in diesem Detektivgenre. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie Case of the Golden Idol oder jetzt vor kurzem gab's Duck Detective, auch ein süßes Spiel. So da füllt man im Prinzip auch so Formulare aus, wo drin steht, die Tatwaffe war der Täter ist und hat das gemacht, weil und dann hast du irgendwie so einzelne Worte, die du da reinziehen kannst, die du irgendwie aufsammelst meistens. Und hier ist es mehr so Freiform, du sollst es selber eintippen.
Na genau, ich kannte das halt nur von Obradin. Und bei Obradin, da ist es ja aber so, da kannst du verschiedene Sachen reinschreiben und die sind dann auch Realität. Hier ist es so, das ist richtig oder falsch, aber der Fall gilt als gelöst, solange nur eins richtig ist. Ah, ja. Und dann kriegst du so einen Zeitungsartikel, da steht dann drin, KI-Detective hat rausgefunden, der Mörder war der Roboter, aber die anderen Sachen wurden alle nicht entdeckt, schade. Ja. Und dann, was ich sehr schön finde, ist, wenn du alles entdeckt hast, also wenn du alle Antworten richtig hast, dann kommt so ein kleines Filmchen, der wirklich wie so ein Detektiv-Reveal dann die ganze Geschichte erzählt.
Ah, okay.
Und das finde ich auch sehr geschickt, weil man kann sich halt aus diesen Gesprächen so ein bisschen was zusammenreimen manchmal und dann hat man die richtige Lösung. Aber was jetzt wirklich geschah, und das ist dann auch wie bei den Detektivgeschichten, das ist manchmal gar nicht mehr notwendig, um zu sagen, du bist der Schuldige, das ist dann bewiesen, aber man erfährt dann die ganze Hintergrundstory und so, und das finde ich auch sehr schön.
Ja, ich muss sagen, ich fand das ein interessantes Spiel als so eine Art Gedankenexperiment, als so ein Versuch zu gucken, so von wegen, ah, okay, so könnte das aussehen, diese Art von Spiel oder diese Technologie in ein Spiel einzubauen. Ich fand es aber basierend auf der Demo, ich habe halt nur die Demo gespielt, fand ich es doof. Na, also, dann oute ich mich als so ein wertkonservativer Gamer, weil ich fand, es hat aber auch genau die, für mich jedenfalls die Schwächen, die diese ganzen KI-Tools, diese ganzen ChatGPT-Chatbot-Sachen haben, nämlich ich fand es unbefriedigend, mit denen zu reden, im Vergleich zu, wenn man an sowas denkt wie Disco Elysium oder Case of the Golden Idol oder so, also quasi so wirklich so handgemachte Spiele, wo ich viel mehr also viel mehr ein Gefühl für die Charaktere, für die Verdächtigen bekomme, für die Leute und wie sie drauf sind, für ihre die Arten und Weisen, wie sie sprechen und sowas. Also quasi, wenn das handgeschrieben ist. Und bei dem Demo-Roboter, den ich dann verhört habe, das war für mich dann wirklich so, ich verhöre gerade ChatGPT und und das hat diesen dämlichen, fröhlich hilfreichen Ton von ChatGPT, den ich nicht ausstehen kann. Und ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie die anderen Roboter im Spiel dann irgendwie noch wirklich andere Persönlichkeiten haben, die man so wirklich wahrnimmt.
Ja. Das ist schon, also das ist jetzt nicht so mega fein ziseliert, aber die haben schon deutlich Personalities. Die ist on the nose, wie man sagen würde. Also das ist stellenweise fast schon plump, aber haben sie. Und du kriegst ein Gefühl dafür. Und also ich verstehe einerseits, was du sagst, und andererseits aber auch so gar nicht. Aha. Weil ich finde, in allen Beispielen, die du sagst, sind die Charaktere, das sind dann gut geschriebene Charaktere. Mhm. Also im Sinne, man kann ein Gefühl für die kriegen oder man kann sozusagen sich da reinversetzen. Aber der Freiheitsgrad, den dieses freie Sprechen in Anführungszeichen gibt, macht das für mich mehr als wett. Aber ich möchte dir recht geben, und das war bei Mörtern von Kultur auch mein Fazit, das Ding ist ein elaborierter Prototyp. Also ich finde das spannend und ich will das auch noch sozusagen ganz zu Ende spielen, weil diese 5 Einzelfälle werden dann ein großer Fall am Ende und da geht es dann sozusagen um den Mischmasch von KI und Menschen, ne? Also fiese Experimente und so weiter und so fort, das ist schon gut, aber es ist schon so, das ist schon, genau, also da hat mal jemand geguckt, was geht denn und das ist total interessant, aber das ist eigentlich noch nicht genug, so, das ist also auch die Räume sozusagen, die sind, das ist schon okay, aber die sind schon auch sehr leer. Und die Musik wiederholt sich sehr viel. Und also genau, insgesamt hat man so den Eindruck. Und dann gibt es auch noch die Metafrage, ne? Also wie sinnvoll ist der Einsatz von KI? Und wenn man halt hört, ne, also umweltmäßig ist ChatGPT eine riesige Sauerei, weil jede Anfrage einen halben Liter Wasser, glaube ich, verbraucht. Und dann tippst du da fröhlich irgendwie deine Vernehmungsfragen ins Protokoll und denkst so, hätte das vielleicht auch ein kleineres Language Model getan, was irgendwie lokal auf dem Rechner läuft? Oder muss das wirklich eine ChatGPT-Anbindung sein?
Ja, vor allem, ich denke mir dann auch dabei so, ja, es ist irgendwie ein interessantes Gedankenexperiment. Aber für mich hat das gar nicht so einen großen Mehrwert zu, da sind 4 Optionen, die ich anklicken kann.
Da also, möchte ich dir ganz hart widersprechen. Wirklich ganz hart. Für mich war dieses Gefühl, ne, weil das Ding bei den 4 Optionen ist, wo ist die richtige? Ne, also in den besseren Spielen hast du dann, es gibt mehrere Wege dadurch, aber es ist immer, also Dialogoptionen sind letztlich immer ein Optimierungsproblem. Und das macht mir das oft kaputt, die Immersion vom Gespräch. Und das finde ich sozusagen, also das Pacing der Interaktion ähnelt hier zwangsweise einem Gespräch. Und ich kann halt wirklich sozusagen Dinge nochmal fragen. Ich kann umformulieren. Ich kann Dinge versuchen. Ich kann vor allen Dingen im Dialog einen klugen Gedanken haben. Also im Sinne von, wenn der das sagt, würde ich den auf jeden Fall jetzt das fragen. Oder sowas wie, ich frage den jetzt 4 Fragen zu einem Thema und dann komme ich so Columbus-Style völlig überraschend zurück zu etwas anderem. Und ich weiß
halt. Hat das denn geklappt? Also hast du ein Beispiel dafür?
Genau. Also ich weiß nicht genau, ob das daran liegt. So, das eine, was ganz schön war, ist, also oft hat das auch so mit Zugangs, also die Roboter kontrollieren dann irgendwas, wo du dann was wissen willst. Und beim einen Mal habe ich so mit so einem hin und her parliert und er war so, ja, nee, kann ich nicht sagen. Und ich so, du musst es sagen, weil das hat sich, also da geht es um einen vermissten Fall. Und da habe ich gesagt, du musst das sagen, weil das ist jetzt gerade hier offiziell zu einer Morduntersuchung geworden und es sind Menschenleben in Gefahr. Ich dachte so, Robotergesetze, weißt du, darfst keine. Und er so, ja gut, wenn das so ist, dann erzähle ich das. Oh. Das fand ich ganz schön. Und bei dem anderen Mal war das so, es gibt ja so ein System, wenn du die Roboter fragst und die müssen lügen, dann kriegst du so eine rote, so einen roten Tag in dem Antworttext. Und wenn du das oft genug machst, dann kippen die in so einen Geständnismodus über. Und ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie das war, aber bei einem Ding habe ich sozusagen so einen Strang verfolgt und dann völlig überraschend gefragt, also der hatte noch nicht mal gesagt, dass irgendwas damit zu tun hat, so, warum hast du die Mörderwaffe so und so gemacht? Der so, was? Nein, das war ich gar nicht. Lüge. Also das macht schon so, das macht schon so ein paar Elemente. Also wie gesagt, ich finde es, das ist nicht der Gipfel des Dings, aber ich finde das sehr vielversprechend. Die eine große Sache, die ich als jemand, der ja auch mit Datenschutz zu tun hat, sagen muss, ist, es gibt in der Datenschutzerklärung den Passus, wir verwenden deine Chat-Eingaben, um sie zu analysieren. Du kannst aber Opt-out machen, wenn du hier eine Mail hinschreibst. Und da war ich natürlich so, also es ist ja momentan eh so, das ist vielleicht vielen nicht gewahr, wenn man Computerspiele spielt, sind die in der Regel hammerüberwacht. Also was die alles an Analysedaten über deine Mauseingaben bla 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 sammeln, das ist nicht schön. Aber ich dachte so, trotzdem, ich schreibe da mal hin. Habe ich eine Mail zurückbekommen, wir können dich Opt-outen, dann wird aber dein kompletter Spielfortschritt gelöscht.
Was?
Und wenn du wieder spielst, dann müssen wir die Daten ja erstmal haben und dann kannst du danach wieder opt-outen. Nicht so, excuse me, Leute. Ihr schreibt opt-out, aber im Prinzip ist es nicht spielbar. Und dann bin ich zu Steam gegangen und habe einen Refund beantragt. Aha. Und das war schon über, also man kann bei Steam einen Refund beantragen, wenn man weniger als 2 Stunden gespielt hat. Das war schon über die 2 Stunden. Und ich habe dann sozusagen, kannst ja durchklicken, sozusagen hier kannst du zusätzliche Informationen eintragen. Und habe ich gesagt, also hier, die haben Opt-out gesagt, aber das geht eigentlich gar nicht spielbar. Habe den Antwortmail da reinkopiert, habe Refund bekommen.
Lol.
Und dann waren die so, ja, wir verwenden das gar nicht als KI-Trainingsdaten, das lesen nur unsere Entwickler.
Ja.
Ah, das ist natürlich viel besser.
Ich finde das ja, also ich finde das zum Beispiel überhaupt nicht, nicht problem, also ich finde das in 90% der Fälle überhaupt nicht problematisch, dass Dinge im Spiel getrackt werden, weil das sich daraus sehr, sehr wenig über die spielende Person herauslesen lässt, aber sehr, sehr viel über quasi, wie das Spiel gespielt wird, ne? Also keine Ahnung. Hades, man spielt und wer wählt welche Upgrades aus und dann sieht man, aha, vielleicht ist dieses eine Upgrade super unbeliebt oder sowas, ne? Und dann hat man als Entwickler, hat man dann irgendwie ein Anzeichen und wegen, aha, okay, vielleicht haben wir da nicht richtig kommuniziert, dass das aber nützlich ist oder alle Leute verpassen irgendwie diesen einen Raum, weil sie immer wieder dran vorbeilaufen oder so, ne, wenn man Heatmap macht und so. Das finde ich alles überhaupt nicht schlimm. Aber gerade bei sowas wie du schreibst da Dinge rein und potenziell kannst du da ja alles Mögliche reinschreiben. Das finde ich wiederum nicht so cool und ich finde, das bestätigt dann auch wieder alle meine Vorurteile, was KI-Unternehmen angeht.
Das ist wirklich sozusagen an diesem einen Ding, also ich finde, sie haben viel richtig gemacht. Ich finde, 20 Euro sind ein bisschen viel für einen Prototyp. Die machen tatsächlich, wenn du das Spiel lange genug spielst, Verlust. Weil die ja die ChatGPT-API bezahlen müssen. Gab es ein Interview mit den EntwicklerInnen.
Ja.
Ich gebe dir aber völlig recht. Und ich würde dir auch widersprechen bei dem ersten Teil. Mhm. Also es gibt genug Untersuchungen darüber, was man mit Metadaten machen kann, dass ich nicht glaube, dass es unproblematisch ist, wenn dein Spieleverhalten getrackt wird. Ne, alleine die Tatsache, dass du nachts um 3 für mehrere Stunden spielst, sagt halt wahrscheinlich was über dich aus. Und das ist da halt immer mit drin. Ich finde generell dieses, also ich finde das ein verständliches Anliegen. Was ich aber der gesamten Industrie vorwerfe, ist, dass das eben nicht sauber kommuniziert wird und dass du nicht die Gelegenheit hast zu sagen Opt-out. Das finde ich immer mega problematisch. Und ich glaube, dich über Stunden und Aberstunden an einem Gaming-Gerät zu beobachten, ist Privatsphäre invasiv. Das kann man sozusagen, also ich finde das total verständlich und okay zu sagen, der Deal ist gut, ne? Also du Entwickler machst was für mich und du darfst mich dabei, ich lasse mir dabei gerne über die Schulter gucken. Aber das ist in einer Art und Weise normalisiert worden, dass viele das, glaube ich, nicht wissen. Also ich glaube nicht, dass sich viele Gamerinnen darüber im Klaren sind, dass sozusagen minutiös ihre Maus-Controller-Eingaben, Spielzeiten, Dinge, die sie tun und so, da sehe ich so ein bisschen die Einschränkung. Es ist so ein bisschen dieses, Ich finde es, das ist eine der wenigen Sachen, wo ich das nachvollziehbar finde, aus den von dir genannten Gründen. Das ist so ein bisschen wie Google Maps. Ich versuche, Google-Dienste zu vermeiden, wo es geht. Aber dieses eine Ding, wenn du weißt, wie ich Auto fahre, wissen alle, wie alle Auto fahren, dann weiß man, wo Stau ist. Finde ich irgendwie nachvollziehbar. Auch hier kann man dann streiten, was passiert noch mit den Daten und so weiter und so fort. Genau, aber ja. Und ich, das hinterlässt mich so ein bisschen mit so einem fragenden Ding zurück. So. Also guter Prototyp, aber muss man jetzt doch Verdammung machen? I don't know.
Ja, also ich find's interessant, ich find's cool, dass du da quasi Gewinn und interessante Dinge rausziehen konntest. Das finde ich super. Und ich habe bei mir da wieder gemerkt, wie sehr mich dieses ganze Feld einfach nervt und wo ich sehe so von wegen, ja, es ist also wie bei vielen so KI oder Large Language Model Tools ist es bei mir so das Gefühl, ja, das ist schon irgendwie ganz interessant und witzig so für ein paar bestimmte Anwendungsgebiete und da kann man schon mal was mit machen so, aber so vieles daran ist so dämlich. Also so vieles daran hat so viele problematische Auswirkungen und nicht durchdachte Aspekte, dass mir quasi Nutzen Schaden irgendwie nicht so ganz. Also es ist bei mir so mehr auf der Schaden, also quasi es ist mehr auf der Schadenseite als auf der Nutzenseite und deswegen finde ich das so frustrierend und deswegen ist, glaube ich, auch mein Gefühl so, na, die vier Optionen für die Befragung irgendwie hätte es auch getan, so wenn man einfach ein gutes Detektivspiel macht.
Aber Dennis, am Ende dieser Entwicklung könnte stehen, dass du Freetext mit Karlach flirtest.
Das möchte ich gar nicht.
Oh.
Das möchte ich gar nicht. Okay. Wirklich nicht.
Gut.
Die eine Sache ist nämlich, die ich vielleicht noch erwähnen sollte, bei solchen Detektivspielen ist für mich irgendwie auch ein toller Aspekt, dass ich ja, also nicht ich bin der Detektiv, sondern ich spiele den Detektiv, ne? Und der Detektiv ist ja auch eine Person, die ich spiele, also quasi, da ist so ein bisschen so Rollenspiel dabei. Mhm. Und ich, Dennis, bin vielleicht ein bisschen zu dumm, um irgendwie ein richtiger Columbo-Morddetektiv, was auch immer zu sein, aber die Spielerfigur, die ich spiele, die hat ja diese Detektivskills und deswegen quasi kann quasi vorgeschrieben, wenn da bestimmte Optionen da sind, kann ich quasi, habe ich irgendwie viel mehr das Gefühl, ah ja, ne, mein Spielercharakter hat aber jetzt irgendwie diesen Gedanken, den ich vielleicht gar nicht hatte. Also für mich funktioniert dieses Klassische irgendwie auch sehr, 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 sehr gut und ich bin ein großer Fan von diesen Detektivspielen. Ich mag Obra Dinn und so weiter lieber als Obra KI.
Das ist sehr witzig, weil ich mir bei Obra Dinn sehr viel dümmer vorgekommen bin als bei Composition
gegangen. Ja, okay.
Alright. Gut. Also kann man noch ganz viel drüber reden. Könnt ihr auch gerne
voll
machen in den Kommentaren.
Wow.
Aber jetzt kommen wir zu etwas völlig anderem. Es war so gewesen, als Arnold Rauers das letzte Mal hier zu Gast war, ein Spieleentwickler, der unter dem Namen Tiny Touch Tales sehr viele Dinge entwickelt, dass er gesagt hat, ja, als nächstes machen wir Gancho. Und ich so, ja, das ist also, wenn er und so, dann will ich auf jeden Fall will ich da dranbleiben. Und was habe ich nicht gemacht? Ich bin nicht dran geblieben. Das ist nämlich rausgekommen. Und ich weiß das nur, weil Dennis das jetzt mitgebracht hat.
Ja, das noch witzig, also noch witziger, als Arnold Rauers bei uns war und wir über Diablo und so gesprochen haben, ja, haben wir, also Arnold Rauers, Tiny Touch Tales, hat Card Crawl gemacht, andere Spiele, ganz, ganz toller Entwickler hier aus Berlin. Und so sein Ding ist ja, dass er auch einfach quasi, er ist der Game Designer, aber er kollaboriert dann immer mit Leuten, die er irgendwie cool findet. Also zum Beispiel mit Maxler, der auch unser wundervolles Logo gestaltet
Shout
hat.
Shoutout!
Hat er an den Card Crawl Spielen gearbeitet, weil er seine Illustrationen so toll findet. Dann hat er bei uns erzählt, er würde super, super gerne mal mit Terry Velman arbeiten. Terry Velman, so ein super cooler Grafiker, der zum Beispiel an Sludge Life gearbeitet hat. Das haben wir auch vor ein paar Folgen drüber gesprochen. So ein bizarres Graffiti-Spiel, was ich sehr, sehr geil fand. Oder aber auch Disc Room. Auch ein sehr cooles so ein Geschicklichkeitsspiel, wo man so Sägeblättern ausweichen
Eines
muss.
Der wenigen Geschicklichkeitsspiele, das Markus Richter auch gar nicht so schlecht fand.
Wirklich?
Ja.
Ach, cool. Ja, 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 nice. Es ist ein cooles Spiel.
Entschuldigung, dass ich kurz gesagt habe, weil Disc Room, hat da nicht auch Dominik mitgemacht? Der bei dem Ur in die Fresse?
Ja,
das
Zerstörer-Dom.
Zerstörer-Dom, genau. Hängen die nicht irgendwie?
Möglicherweise, ja, das ist alles so Buddies. Na, auf jeden Fall Auf jeden Fall hat er das jetzt gemacht, nämlich mit Gunjo. Und war ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Gunjo ist ein rundenbasiertes Cowboy-Spiel. Du bist ein Cowboy in einem Poncho mit großem Hut.
Und Esel.
Und Esel, auf dem du von Level zu Level reitest. Und du musst in jedem Level Gegner ausschalten, die aufs so ein relativ kleines, kompaktes Spielfeld kommen, das aus so Hexfeldern bekommt, also sechseckigen Feldern. Und die laufen quasi auf dich zu und versuchen dich umzulegen. Du hast nur ein einziges Leben, also wenn sie dich einmal treffen, bist du tot. Und es gibt unterschiedliche Gegner, die unterschiedliche Dinge machen. Also ne, da gibt's natürlich den Revolvermann, der schießt irgendwie drei Felder vor sich. Und wenn du in sein Visier kommst, dann nimmt er Ziel auf dich und in der nächsten Runde knallt er dich ab, wenn du stehen bleibst, wo er dich erschießen kann. Oder da gibt's dann zum Beispiel den Trapper, der wirft erstmal eine Falle hin und dann tritt er die Falle irgendwo hin, wo sie dich erwischen kann, oder stell die Falle so hin, dass sie dir den Weg versperrt und so. Und du musst eben diese Gegner abknallen, alle in einem Level, um weiterzukommen. Das ist so das Spielprinzip. Und das hat mich erinnert an sowas wie Into the Breach zum Beispiel. Dieses Spiel mit den Mechas, wo man gegen riesige Insekten kämpft, von den Leuten, die FTL gemacht haben, kam vor ein paar Jahren raus, auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Also quasi ein Spiel, wo dir in den meisten Fällen gesagt wird, was in der nächsten Runde alles schief gehen kann und du dann darauf reagierst. Also ne, da schmeißt jemand eine Dynamitstange vor dich hin, die Dynamitstange brennt und die Felder unter dir leuchten rot, zeigen an, wenn du hier stehen bleibst, dann explodierst du und dann ist aber vielleicht das Feld links von dir zwar nicht im Dynamitfeld, aber da schießt dann der Scharfschütze hin und dann weißt du, aha, ich sollte vielleicht in dieses andere Feld reingehen. So, das ist so das Grundprinzip.
Für mich ist es ein, ich bin froh, jetzt eigentlich auch mal so einen totalen Insider zu bringen, ein Hoplite-like.
Ja, Hoplite! Auf jeden Fall. Ja.
Das war so ein Pixel, also eines der frühen, sehr guten Smartphone-rundenbasierten Strategie-Roguelikes, wo man auch auf so Hexfeldern in der griechischen Mythenwelt, das heißt wahrscheinlich sogar nicht Hoplite, sondern Hoplite, runter um das goldene Vlies. So.
Ja, das ist so ein gutes Spiel.
Das ist mega gut, das kann man immer noch. Ja. Also es sagt viel auch über die Mobile-Gaming-Welt, dass man das immer noch. Und ich weiß, oder ich meine mich zu erinnern, ich will dir nicht sagen, ich weiß, ich möchte nicht juristisch darauf festgelegt werden, ich meine mich zu erinnern, dass Arnold auch mal erzählt hat, dass das für ihn ein großes Vorbild war. Und er hatte schon mal ein anderes Spiel, wo er auch meinte, so, ich werde so in der Richtung mal was machen und so. Genau. Das ist ja das Einzige, was nicht so planvoll ist, ist die Reihenfolge, in der die Figuren sich bewegen, die ist zufällig.
Ja.
Und das hat mir mehr als einmal das Genick gebrochen, weil du halt die Chance hast, da stehen jetzt um dich herum diese beiden Kamikaze-Dynamit-Leute und vielleicht explodieren die einfach, vielleicht läuft aber auch der eine vorher noch dahin und explodiert dann und dann explodiert der andere und dann explodieren die beiden und dann explodiert alles. Und ja. das fand ich immer so ein bisschen schwierig, weil du halt nicht nur, also es ist nicht wie beim Schach, wo es eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten gibt, sondern du musst eigentlich immer mehrere Sachen denken. Also es kann sein, aber wenn du hier aus dem Weg gehst und dann der Indianer den Molotow-Cocktail wirft, der dich wegstößt, dann landest du in dem Kaktus und dann bist du auch tot.
Ja. Ja, das ist chaotisch. Also im Gegensatz zu sowas wie Hoplite oder zu Into the Breach ist das, fühlt sich Gunjo extrem chaotisch an oder kann sich gerade in den späten Leveln wirklich chaotisch anfühlen, weil dann passieren nämlich genau diese Sachen so von wegen. Ich habe aber nicht durchdacht, dass jetzt der Ziegenbock auf mich einstürmt, mich einfällt, irgendwie jemand anderen einfällt, nach links schubst, dann schmeißt der den Molotow-Cocktail, der dann wiederum das Fass zum Explodieren bringt, dann schubst das den Fallensteller weg, der tritt mich dann in den Kaktus. Und ich bin so,
warum?
Wie ist das denn passiert? Das Coole ist, dass das so ein bisschen ausgeglichen wird in Gunjo, nämlich dadurch, dass man neue Versuche sammelt. Also man hat von Anfang an quasi mehrere Versuche im Spiel. Und wenn man ein Level nicht schafft, ist nicht der ganze Run vorbei, sondern du kannst den Level nochmal neu spielen. Und je weiter du kommst, ich glaube, pro Level kommt dann noch ein neuer Versuch hinzu. Also sammelt man die so ein bisschen. Also, keine Ahnung, bin ich zum Beispiel ganz ans Ende gekommen und hatte dann noch, weiß ich nicht, irgendwie so fünf Neustartversuche, die ich dann auch gebraucht habe, weil ich dann ständig auf random Art und also auf gefühlt überraschende Art und Weisen gestorben bin.
Und jetzt möchte ich mal spitztüngig fragen.
Ja.
Findest du, das wirkt wie ein klug ausgedachtes Spielprinzip? Oder ist es so, weil die Randomisierung manchmal so hart zuschlägt, ist das so ein bisschen ein Cop-out, was man sagt, ja gut, aber du kannst es ja nochmal probieren.
Ja, ich denke aber, die Randomisierung ist vielleicht auch der Point. Also vielleicht, ich glaube, es soll sich, als ohne mit Arnold darüber gesprochen zu haben, aber ich glaube, es soll sich auch so ein bisschen chaotisch anfühlen, weil was das gemacht hat, war, es hat mich dann schon auch immer wieder geärgert. So,
voll.
Mensch, Menno, voll. Das ist der voll, der Fass, das ist voll. Doch, das habe ich doch nicht. Das ist doch, Mann, die Falle auf das Fass, das doch, geht doch nicht.
Ja,
so,
ja.
Und dann finde ich es okay, wenn man sagt, ja, okay, dann, aber dafür hast du halt auch diese Neustartoption. Was mich dann genervt hat, war, es gibt im Spiel im Moment drei Spielmodi. Normal, Experte und Daily. Mhm. Und auf Normal, das ist das, was wir beschrieben haben mit den Neustartversuchen, dann gibt es den Expertenmodus. Ich glaube, den kann man quasi nur spielen, wenn man die 5 Euro zahlt, um das ganze Spiel freizuschalten, weil zum Beispiel auf iOS, wo ich es gespielt habe, auf dem iPhone, kann man sich das kostenlos runterladen, da kann man den normalen Modus spielen und dann sind diese Neuversuche aber an Werbung gucken gekoppelt und ich habe dann natürlich sofort dem Arnold die 6 Euro gegeben und den seinen Kollaborateuren Terry Wellman und Sam Webster.
Same here.
Weil klar. Und dann schaltet man quasi diesen Expert Mode frei und da ist es so, mehr Gegner und keine Neuversuche und das fand ich dann frustrierend. Weil da finde ich, da funktioniert es dann für mich nicht mehr. Mhm. Also ich sehe dann in der besten Liste, dass da Leute durchkommen, dass es so Gancho-Sickos gibt, die das können. aber ich habe es nicht geschafft und ich fand es dann aber auch einfach frustrierend, weil dann kommt man irgendwie ins vierte Level und dann bin ich so, holy shit, oh, ich bin da richtig weit gekommen. Es gibt 7, glaube ich. Und dann passiert genau irgendwas, der Ziegenbock schubst die Falle weg und dann bist du tot und damit habe ich nicht gerechnet und dann muss ich wieder ganz von Anfang an anfangen. Das ist frustrierend.
Dann. Und ich finde, was da so ein bisschen in Hand spielt, ist, das Spielfeld ist dann oft auch größer als der Bildschirm und es ist gar nicht so einfach. Also weil du theoretisch kannst du das machen, wenn du einfach überblickst, was die Potenziale aller möglichen Kombinationen sind und es wird aber noch ersperrt, dass du so ein bisschen hin und her und raus und reinzoomen.
Ja.
Und ich hatte exakt das Gefühl und ich habe, also ich meine mich auch zu erinnern, dass das Meta-Gefühl sozusagen ein Tiny Touch-Tales-Gefühl mittlerweile ist, dass du nämlich ein Spiel hast, was wie ein total cooles Puzzle aussieht, wo du aber relativ schnell einfach in das komplette Ding geworfen wirst, weil für mich war das Erlebnis so, du fängst das ja an, dann gibt's so ein Tutorial und das Tutorial ist mit, das ist mit Figuren, die machen Schaden, wenn sie an dir ran sind und Leuten, die über 3 Felder, glaube ich, schießen können, also relativ human alles. Und wenn du das Tutorial hast, dann ist der Rest, also dann fängst du das richtige Spiel an, in Anführungszeichen an, und dann ist das so, dann bist du auf, also Level 1 und 2 denkst noch so, kann ich kurz überblicken, und dann Level 3 ist dann so, du weißt erstmal noch nichts, und auf einmal werfen Leute Molotow-Cocktails und Kamikaze-Bomber und Dingens und Geißböcke rennen dich um und alles explodiert und what? Und ja, theoretisch kannst du auf jedes Ding draufklicken und dir das sozusagen angucken, was sie machen. Und das wird auch ganz genau beschrieben. Aber ich hatte so das Gefühl, ich hätte, was ich total gerne gemacht hätte, ist so eine Kampagne gespielt. Weißt du, so keine Ahnung. 20 oder 30 nicht so mega lange Level, die nach und nach diese einzelnen Feinde sozusagen einführen. Und wenn du das durch ist, dann gibt es sozusagen den Roguelike-Modus als so, jetzt kennst du das Ding by heart und hier der wilde Mayhem sozusagen, der wilde Westen explodiert und du stehst mittendrin. Und ich finde es interessant, weil ich habe genau dasselbe wie du. Habe das Spiel runtergeladen, habe dann die 6 Euro sofort überwiesen und war dann sehr ärgerlich, weil what the fuck, wieso hat jetzt der Fallensteller seine Falle in das Fass geschubst, was dazu explodiert hat, ist nicht nur das Fass explodiert, sondern auch der Kamikaze-Typ daneben, was dazu geführt hat, dass ich in den Kaktus geschoben wurde.
Ja.
Und habe dann aber sozusagen langsam verstanden, was machen diese einzelnen Dinge, und seitdem ärgere ich mich nicht mehr und das Spiel macht mir wieder Spaß. Aber sozusagen die Reise dahin war echt so ein bisschen, boah, Leute, Gruben.
Ja, ja.
Und ich habe aber meine Erinnerung, ist das bei allen diesen Spielen, die er macht, so, dass die sind so rundenbasiert und also immer prozedural, dass du immer sozusagen dieses so kurze Lernkurve, harte Lernkurve,
ja,
und dann
ja,
sozusagen
ja.
auf dem Plateau ja. machst dann wieder Spaß.
Wir haben übrigens ganz vergessen, noch so die so zwei ganz wichtige Mechaniken eigentlich zu erwähnen, die das Spiel total ausmacht, weil die Idee die lustige Idee bei diesem Gancho-Dings ist ja, du hast ja den Revolver. Der Revolver hat 6 Schuss.
Stimmt.
Und unten siehst du diese 6 Revolverkammern. Und man würde ja denken, naja, der Revolver hat 6 Schuss und ich kann überall hinschießen. Aber jede Kugel korrespondiert zu einer Richtung von diesem Hexfeld. Also quasi jede Kugel steht für eine Richtung, in die du schießen kannst. Und wenn diese Kugel gerade verschossen ist, also wenn diese Kammer leer ist und aber quasi rechts von dir irgendwie ein Mann mit einer Axt steht, aber die Kammer ist gerade die rechte Kammer ist gerade leer, dann kannst du ihn halt nicht erschießen, sondern musst irgendwie weglaufen, und mit jedem Schritt rotiert dein Revolver immer weiter, und dann musst du halt irgendwie immer gucken, wann sind die Kugeln in meinem Revolver an der richtigen Stelle, um jemanden abzuschießen, und das ist dann irgendwie auch nochmal viel sowas, wo man dann irgendwie nachdenken muss. Und wo ich am Anfang gar nicht drüber nachgedacht habe, und dann später ist man so, wenn ich dann dahin gehe, dass jetzt, ich muss darauf achten, dass aber die Kugel dann nochmal richtig ist und so weiter und so fort.
Du kannst auch noch die Rotationsrichtung ändern.
Du kannst die Rotationsrichtung ändern. Ja, ein wichtiger Trick.
Und ich bin mir da aber sozusagen bis zum Schluss nicht ganz drüber im Klaren, ob ich das wirklich eine geile Idee finde. Ich habe irgendwann gedacht, ich fände das eigentlich total schön, wenn es einen dritten Schwierigkeitsgrad gäbe, nämlich noch einen leichteren. Und der leichtere ist, da spielt die Rotation keine Rolle, sondern da schießt du einfach die 6 Kugeln.
Ja, ja, ja.
Also das ist jetzt vieles von dem, was ich hier sage, ist so aus der Kategorie 80 Millionen Bundestrainer.
Ja.
Aber man hat halt so seine Gedanken. Es tut mir leid, Arnold.
Ja, ja. und dann gibt's noch die Upgrades. So, die gibt's quasi hinter, wenn man ein Level schafft, dann kann man noch neue Fähigkeiten freischalten, die dann auch nochmal quasi ein Build machen, so von wegen. Ja. Du kannst dann die Position mit einem Gegenstand oder einem Gegner tauschen oder eine Kugel abschießen, die einen Gegner hinter dem Gegner trifft, oder hüpfen und so weiter und so. Also solche Sachen, und dann kann man sich so ein bisschen so sein.
Was ist denn deine Meta?
Ich mag sehr gerne, also ich versuche zu vermeiden, Revolver-Upgrades, die machen, dass irgendwie noch mehr Dinge explodieren. Also es gibt ja so Revolver-Upgrades, die machen, dass Felder neben dem Einschussfeld anfangen zu brennen, oder die irgendwie Explosionen machen. Das ist für mich alles ein schneller Weg in den Tod, weil ich dann nicht überblicke, was dann passiert, wenn ich irgendwo hinschieße und dann fängt irgendwas an zu brennen. Mhm. Ich versuche viel so mit Positionierung zu arbeiten. Also hüpfen, Plätze tauschen, treten, solche Sachen finde ich sehr gut.
Also mein Standard-Build sozusagen ist, und in der Priorisierung der Skills sozusagen ist, 2 Felder weit springen, wegtreten, also Dinge oder Leute wegtreten, und dann wahlweise über Wände springen.
Ja, auch sehr gut.
Oder alle Schüsse abgeben, wo jemand steht.
Ja, das ist cool.
So, das ist
cool, aber auch manchmal gefährlich, wenn man dann denkt, ja, haha, und dann schießt man den Gegner tot und den Gegner tot und den Gegner tot
und das Fass nebenbei.
Genau. Aber ich finde das auch witzig. Es ist dann auch witzig, wenn man so, ja, oh Mann, wie dumm.
Aber ich bin auch sozusagen ohne dieses, also einen Run, wo man nicht diesen 2 Felder weit springen hat, ist für mich kein guter Run. Da bin ich so, kann ich auch abbrechen.
Ja, ja, ja. Was ich cool finde, ist der Daily-Mode. Da gibt's quasi jeden Tag ein neues Ding, wo man von Anfang an so Veränderungsmutatoren quasi drin sind. Zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel dein Revolver schießt ein Feld weniger weit, und aber dafür gibt es ganz, ganz viele Grabsteine, die überall rumstehen oder sowas. Das finde ich irgendwie mal ganz witzig.
Was ich nicht mag am Daily Mode, ist, dass man den nur einmal spielen kann.
Stimmt. Ja.
Weißt du, so, meinetwegen. Den Score, den du beim ersten Mal erreichst, der geht in die Bestenliste und du hast keine weitere Chance mehr. Fein.
Ja.
So, fein. Ich bin mit Platz 798 zufrieden.
Ja.
Aber ich würde es gerne einfach nochmal spielen. Ich würde einfach gerne nochmal probieren wollen, könnte ich es besser.
Ja, total. Das ist so, so geht's mir auch, weil die sind cool. Die machen Spaß. Ja. Und ich finde aber, das ist irgendwie ganz interessant, weil Gancho ist klein. Also es ist ein kleines Spiel. Es ist wie so ein. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da sind so drei Leute zusammengekommen und die haben eine richtig geile Single gemacht. Ne? Die haben so eine richtig geile Single-Veröffentlichung gemacht, kein Album. Ja. Und es ist cool, aber es ist auch klein. Also es gibt diese 7 Level, danach gibt's einen Boss. Es gibt im Moment nur einen einzigen Boss, den man am Ende bekämpft. Und es gibt keine, man ist quasi, das spielt alles in so einer Wüsten-Western-Welt.
Ja.
Und es gibt jetzt aber nicht die Eiswelt, in die man kommt oder sowas. Oder, keine Ahnung, das Unterwasser-Level oder was auch immer. Sondern es ist wirklich nur das.
Wie schwer fandest du den Boss?
Ich glaube, es geht so.
Ich fand den erstaunlich leicht.
Ja, also ich habe so zwei, ich glaube, einmal hat er mich, ich habe beim zweiten Mal habe ich ihn besiegt.
Also Level 7 jederzeit gegenüber einem sehr vollgestellten Level 6. Mhm.
Ja.
Naja.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, also das ist aber auch so, da bin ich mir, das ist so die eine Sache, wo ich halt nicht sicher bin, weil das ist irgendwie auch das, wo ich irgendwie sehe, dass da kommen die negativen Steam-Reviews her. Also man kann es auf iOS, auf Android und auf Steam spielen. Mhm. Und so die negativen Bewertungen kommen von, es ist halt zu klein. Das ist der Vorwurf. Na, ich verstehe das schon in einer gewissen Weise. Also dass man dann hofft, quasi nicht so ein kleines Spiel zu bekommen, dass man einfach mal kurz auf dem Telefon irgendwie kurz mal wegspielen kann, so einfach mal schnell so ein Daily machen, einfach mal kurz so ein Run ausprobieren, sondern erwartet so ein Slay the Spire, da gibt's aber mehr und mehr Welten und mehr Bosse und noch mehr unterschiedliche Dinge und so weiter und so fort. Und ich würde das tatsächlich gerne sehen. Also ich würde das auch gerne sehen. Mir fehlt es nicht so sehr. So, ne, ich bin jetzt nicht unzufrieden damit, aber ich würde es gerne sehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, hat er so ein bisschen geguckt, ich habe jetzt nicht mit Arnold drüber gesprochen, aber ich habe
Arnold quasi so beim nächsten Mal wieder dabei sein.
Ja, klar. Aber ich habe kurz geschaut, sie haben auf jeden Fall geschrieben, quasi auf Steam und so den Veröffentlichungsupdates und so, dass sie auch also viel vorhaben mit diesem Spiel, falls es erfolgreich ist. Das habe ich so zwischen den Zeilen herausgelesen. So, falls da Interesse besteht, dann könnte vielleicht mehr kommen. Mhm. Und das sehe ich, also ich sehe, wie man das Spiel quasi erweitern kann durch vielleicht unterschiedliche Welten, unterschiedliche Bosse oder sowas. Ne? So in die Richtung. Also, dass die Runs nochmal ein bisschen unterschiedlicher werden. Aber ich finde, es muss auch nicht sein.
Ja, ich finde sozusagen, dass also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht auch den Gedanken in meinem Gehirn hatte, nur 6 Euro ist schon ganz schön sportlich. Mhm. Aber ich glaube, das sagt viel mehr über die Welt des Computerspiel-Pricings aus.
Oh ja.
Als darüber, ob das zu wenig Content fürs Spiel ist. Also, also ich, das Ding ist, ich verstehe, dass man die Erwartung hat, weil die Welt so ist, wie sie ist. Aber das ist eben, weil die Welt so schlimm ist, nicht weil das zu wenig Content für 6 Euro ist. Ich finde das völlig akzeptabel. Also ich habe da weitaus über 6 Euro Spaß gehabt. Das ist das ist schon.
Ja, und es ist halt auch cool. Es ist einfach, ne, es ist ein wirklich, wirklich Indie Spiel, also so Indie as it gets. So, es sind einfach drei Leute, die haben sich zusammengesetzt. Arnold hat das Spieldesign, Terry Wellman ist für die sehr, sehr coole Grafik verantwortlich. Also die sieht auf den ersten Blick, sieht die nach, wenn man es einfach nur so kurz so im Vorbeischauen von Weitem sieht, sieht es vielleicht nicht nach viel aus, aber die ist super cool. Also die hat so eine PlayStation 1 Ästhetik, aber so chunky Texturen, die so richtig so breit sind, die Revolver sind gigantisch, so die einzelnen Figuren haben überraschend viel Persönlichkeit irgendwie dafür, wie sie aussehen. Die Ragdoll-Physik ist irgendwie lustig, wenn Gancho mal wieder explodiert und irgendwie gegen einen Grabstein fliegt und so. Es ist cool. Die Musik haben wir ja kurz angespielt, ist auch geil von Sam Webster, der hat die Musik von Reigns gemacht, auch ein tolles Spiel. So, und die haben sich zusammengefunden, einfach dieses coole kleine Spiel gemacht. Ich habe mich echt drüber gefreut im Urlaub. Ja, ich habe das immer wieder. Wir saßen im Zug nach Graz und dann saß ich da und war so, ach komm, jetzt wieder explodiert. Ach Mensch, Menno und alles. Am allerbesten war irgendwie, ich bin sehr, sehr weit gekommen in irgendeinem Expert-Run oder Daily-Run oder was auch immer und habe mich dann wirklich aufgeregt, als wir saßen im Nachtzug und dann habe ich mich wirklich aufgeregt über irgendwie, dass ein Fass mich in Kaktus geschubst hat oder was auch immer. Wir waren so, ach scheiße, Mensch. Und dann waren alle so, Dennis, ist irgendwas Schlimmes passiert? Und ich so, nein! Das war der Kaktus.
Das ist ja fantastisch. Vor allen Dingen, weil du für mich gar nicht in dieser, wie soll man das sagen, also so rumfluchen, das ist gar nicht das Dennis-Bild, das ich habe.
Das ist fantastisch. Stimmt, ich reagiere eigentlich stoischer auf meine Misserfolge.
Es sei denn, da kommt ein Fass.
Oh, das blöde Fass. Scheiß Fass. Also spielt Gancho und unterstützt dieses schöne Projekt.
Ja, definitiv. Definitiv. Gut, jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde Sendezeit, Dennis.
Ja, ja.
Wo wir uns auch so vorgenommen hatten, dass wir höchstens 40 Minuten, na gut. ich will ganz kurz eine Sache sagen. Und das ist, Dennis war ja im Urlaub. Mhm. Und deswegen habe ich den Newsletter geschrieben.
Ich habe mich so drüber gefreut. Wirklich?
Das freut mich wiederum sehr. Danke, danke schön. Und dachte, Dennis hat so, Markus, ich bin im Urlaub, kannst du auch ganz kurz machen. Also, ja, ich mach's ganz kurz. Und dann war ich so, aber Tavern Talk, ich muss über Tavern Talk reden. Mhm. Ich will es so ganz kurz sagen. Tavern Talk ist ein Coffee Talk-like, was fantastisch ist und warum, könnt ihr im Newsletter lesen, frei zugänglich. Verlinken wir auch nochmal jetzt im Blogpost. Und es macht sehr viel Spaß. Und mir hat interessanterweise den Newsletter schreiben auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich bin über die Jahre Radiokrams, bin ich sozusagen sehr Schreiben fürs Hören geworden und tue mich unfassbar schwer mit Lesetexten. Aber hier war ich so, was soll schon passieren? Let's go for it. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr es gelesen habt, falls ihr es gelesen habt.
Ja, und du warst. Ich danke dir.
Ah, gerne, danke. Und du warst im Urlaub und hast, willst du jetzt darüber reden, was gelesen oder was gespielt?
Ja, ich würde noch kurz eine Buchempfehlung raushauen, weil ich habe im Urlaub ein fantastisches Buch gelesen, Sea of Tranquility von Emily St. John Mandel. Das ist die Frau, die das Buch geschrieben hat zu der fantastischen Serie Station 11. Also wer Station 11 noch nicht geschaut hat, der sollte Station 11 gucken. Eine fabelhafte Serie.
Ich weiß aber ganz kurz, ist das dieses Endzeit-Ding, wo die Leute rumlaufen?
Endzeit-Dings, wo die Leute über Endzeit-Dings über die reisende Shakespeare-Theater.
Ja.
Ganz tolle Serie. Und Sea of Tranquility ist keine Serie, ist ein Buch. Relativ kurzer Roman, der mich total berührt hat. Also es ist ein Roman mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Zeiten der Welt. Es geht um Pandemien gelegentlich. Es geht aber auch viel um, es geht ein bisschen um Zeitreisen. Es geht um was es ausmacht, ein Mensch zu sein. Also es ist einfach ein schönes Buch. Es ist einfach ein richtig, richtig schönes Buch, das mich sehr, sehr berührt hat. Vor allem die Pandemie-Dinge, also weil dann geht es um eine Pandemie in der Zukunft auch, also kurz, nicht ausschließlich, also wirklich, es ist eigentlich ein kleiner Teil von diesem Buch, wo es um ganz, ganz viele andere Dinge geht. Der hat mich total betroffen gemacht. Das war dann so, oh wow. Das hat total funktioniert für irgendwie Rückblicken, irgendwie vier Jahre nochmal in die Vergangenheit blicken und irgendwie nochmal seine eigenen Emotionen, was das angeht, zu hinterfragen und sagen, wow, das war ganz schön abgefuckt.
Ja.
Okay. So, oh wow, vielleicht hat das meiner Psyche doch nicht so gut getan. Interessant.
Okay.
Aber wirklich ein schönes Buch. Kann man schnell ein paar Tagen weglesen und hat mich sehr gefreut. Darf ich noch kurz eine Eigenwerbung machen?
Na gut.
Ja, weil wir zeichnen das heute an einem Freitag auf und heute ist der Tag, wo ein Podcast rauskommt, wo man mehr von mir hören kann. Ein Podcast, wo den ich co-hoste. Und dieser Podcast heißt Browser History. Und da geht es um Internetphänomene und um Internetgeschichte. Also reden wir über Dinge übers Internet. Und da gibt es so schöne Themen wie wir reden über warum liegt hier Stroh, wir reden über Lord of the Weed, Also es ist so ein bisschen so Nostalgie, Retro-Internet, mhm. aber auch so ein bisschen die Geschichte des Internets und die Geschichte von Social Media anhand von Memes und bizarren Geschichten erzählt. Und mache ich zusammen mit Magdalena Puls und kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Das ist ein Podimo-Podcast, aber gibt's auch einfach frei verfügbar im Internet. Also ja.
Und dafür wirst du bezahlt.
Dafür werde ich bezahlt. Dafür werde ich sogar bezahlt. Ja.
Apropos bezahlen. Wir haben ja letztens erzählt, dass wir bei Steady eine neue Grenze eingeführt haben. Also sagen, wenn so viel zusammenkommt, dann würden wir Folgendes und haben neulich einen sehr langen Baldur's Gate 3 Podcast aufgenommen, weil das Ziel ist es, wenn genug Geld zusammenkommt, dann machen wir extra Folgen, also die zusätzlich erscheinen, mit einem Themenschwerpunkt. Und vielleicht ist der Eindruck erschienen, wir wollen dann den Baldur's Gate 3 Podcast anfangen. Ich möchte nochmal an dieser Stelle ganz explizit sagen, das ist nicht der Fall. Also wir dachten sozusagen wirklich, das kann ein Gaming-Thema sein, zum Beispiel KI im Gaming, dass man so eine Diskussionsrunde macht. Es kann sein ein Interview-Podcast, also eine Interviewfolge. Wir haben zum Beispiel, kennen wir beide jemanden, der in der Suchtklinik arbeitet und sich tatsächlich sozusagen einfach ganz praktisch mit Menschen beschäftigt, die eine Sucht haben, die auch mit Computerspielen zu tun hat. Also um das mal sozusagen so ganz vorsichtig zu formulieren. Also das ist ja auch ein Thema. Also diese ganzen Sachen können da passieren. Und wenn ihr das möglich machen wollt, dann gehört ihr wahrscheinlich zu den Leuten, die eh schon auf Steady dabei sind oder regelmäßig Geld aufs Konto überweisen, einfach bei Direktüberweisung. Aber dann sagt's euren Freunden, weil wir wollen das gerne leisten, aber das ist sozusagen, das übersteigt dann ein bisschen, das machen wir in unserer Freizeit, die sowieso schon schön ist, weil wir schon sozusagen viel von euch bekommen. Ich habe gerade heute zum Zeitpunkt der Aufnahme kam die Steady-Abrechnung. Und ich muss auch die Quartalssteuererklärung machen. Das heißt, ich sehe auch gleich noch, was ihr per Direktüberweisung überwiesen hat. Das macht alles sehr, 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 sehr fröhlich. Und insbesondere wollen wir Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel danken, die super UnterstützerInnen sind.
Richtig, in die Fresse Supermarkt.
In die Fresse Supermarkt.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank euch. Also es macht dank euch allen großen, großen Spaß.
Außerdem noch zwei Kommentare im Blog. Das eine ist, Joe Köller hat sich als Sekiro Sicko in der vorletzten Folge geoutet und erklärt, warum Sekiro sehr viel Spaß machen kann. Mhm. Ich kann das theoretisch nachvollziehen, praktisch bin ich dazu nicht in der Lage. und Marco hat geschrieben, er sei eine von den zwei Menschen, die ein Playdate haben und in die Fresse hören. Und er empfiehlt Jump Rope Star, das ist ein Seilhüpfspiel, was mit der Kurbel des Playdates anscheinend super funktioniert, und Crank It. Und er hat dazu geschrieben, er spielt Crank It, das verwandelt euer Playdate in Bob It. Was mir nichts sagt. Sagt ihr das was?
Ja.
Okay.
Und dabei möchte ich es belassen.
Ja gut, ja dann an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Verteilt den Podcast, lobt uns im Blog oder auf den Podcast-Plattform eurer Wahl. Schreibt uns Mails und Kommentare.
Ja. Verflucht uns auf LinkedIn.
Verflucht uns auf... Interessant, das würde ich wirklich gerne sehen. Gut, und dann hören wir uns in zwei... Nein, warte, stopp. Ich muss kurz in den Kalender gucken, weil ich wollte jetzt gerade sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Aha. Und das stimmt. Und in zwei Wochen werden wir dann die Sommerpause ankündigen.
Ah ja.
Aber in zwei Wochen hören wir uns wieder.
Perfekt.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.